HR Info. Politik.
Die Auslandskorrespondenten der ARD sind das Rückgrat der Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Korrespondenten berichten für das Erste, für die Tagesschau und die Tagesthemen, aber natürlich auch für die ganzen Hörfunkprogramme der ARD und damit auch für HR Info. Eines der ungewöhnlichsten Studios betreibt der HR in Nordwestafrika, in der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Und dieses Studio bekommt jetzt eine neue Chefin und die stelle ich Ihnen jetzt vor. Ich bin Andreas Rippel. Die neue ARD-Korrespondentin in Nordwestafrika, das ist Dunja Sadaki und die ist jetzt bei mir. Hallo Dunja.
Hallo Andreas.
Dunja, wie geht's dir? Du bist gerade umgezogen von Frankfurt nach Rabat. Ist all dein Zeugs angekommen? Hast du eine Wohnung? Wie geht's dir?
Ganz, ganz sensibles Thema. Ja, ich habe eine Wohnung, das ist schon mal gut, aber meine Sachen, die in einem Schiffscontainer stecken, die befinden sich sozusagen noch im Nirvana auf dem Weg in meine neue Bleibi, habe ich noch nicht und ich hoffe jeden Tag auf eine Antwort, dass sie endlich ankommen.
Das heißt, du hast jetzt nur 2 Koffer voll Klamotten bei dir oder wie muss man sich das vorstellen?
Ganz genau, 2 Koffer voll Klamotten.
Okay, wir reden gleich weiter. Erstmal geht's jetzt zu deinem Vorgänger. Ein großes Hallo an Jens Borchers. Hallo Jens, schön, dass du auch da bist.
Hallo Andreas.
Wir wollen mal gemeinsam auf eure Arbeit schauen, auf diesen riesigen Teil Afrikas, der euer Aufgabengebiet war bzw. sein wird, auf eure Möglichkeiten, aus diesem großen Teil der Welt zu berichten, aber auch, was so ein Korrespondentenleben ganz persönlich mit einem macht. Denn Korrespondent zu werden ist einerseits ein Traumjob, andererseits muss man auch viele nicht ganz einfache Entscheidungen treffen. Wie war das für dich, Jens? Du warst schon an vielen Schauplätzen der Welt, da wo Weltpolitik gemacht wird, in Washington, in Berlin, aber auch in Bangkok, in Madrid. Und dann kam vor einigen Jahren Rabat. Mit was für Erwartungen bist du dahin gegangen?
Ich wollte nach Rabat, ich habe mir das ausgesucht, ich habe den Finger gehoben dafür, weil ich diesen Teil der Welt überhaupt noch nicht kannte und habe dann, bevor ich dorthin gegangen bin, wie wir das immer machen beim Hessischen Rundfunk, ab und zu schon mal hier den Korrespondenten vertreten und darüber natürlich schon ein paar Sachen kennengelernt. Die Erwartungen waren vor allen Dingen, ich möchte gerne etwas dazulernen. Was passiert hier auf diesem Kontinent? Was passiert in diesem Berichtsgebiet Nord- und Westafrika? Welche Verbindungen gibt es nach Europa? Welche Verbindungen gibt es nach Deutschland? Was kann ich deutschen Hörern hier aus dieser Region erzählen, um ein bisschen zu vermitteln, was in diesem Teil der Welt los ist und vor allen Dingen, warum das für Deutsche interessant sein soll. Das waren so ein bisschen die Erwartungen, die ich hier gehabt habe. Und ich wollte natürlich reisen, ich wollte sehen, ich wollte mit Menschen ins Gespräch kommen, um meine Recherchen möglichst nah an denen zu machen, über die ich da berichte.
Wir reden da gleich ganz ausführlich noch drüber. Aber wie lebt man in Rabat? Wie ist das? Wie wohnt man? Ich glaube, du hast ein kleines Haus mitten in der Stadt gehabt. Wie kommt man da dran? Wie ist das Leben?
Das war ein großer Zufall, wie so oft bei Korrespondenten. Der Korrespondent, der geht, kümmert sich gleichzeitig schon ein bisschen um denjenigen, der kommt, so wie wir das jetzt auch bei Dunja gemacht haben. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Also mir hatte mein Vorgänger Alexander Göbel gesagt, pass mal auf, ich habe gehört, da zieht eine Mitarbeiterin des Schweizer Entwicklungsdienstes, die zieht aus einem sehr netten kleinen Haus aus. Du müsstest jetzt schnell sein. Und dann war ich schnell, habe mir kurz dieses Haus angeguckt, habe sofort gesagt, ja, das ist das Richtige. Das ist 10 Minuten fußläufig vom Studio entfernt. Hat einen ganz hübschen kleinen Garten. Das ist ein Platz, aus dem ich auch von Reisen in den Tschad oder in den Senegal oder nach Togo gerne wieder zurückkomme, um dann einfach ein bisschen Luft zu holen. Und da bin ich dann eingezogen und habe mich sauwohl gefühlt.
Das ist schön. Es ist, glaube ich, nicht weit weg vom Studio. Wie muss man sich das vorstellen? Korrespondentenarbeitsplätze sind, glaube ich, oft sehr schlicht, also jedenfalls keine Luxusbüros mit Glasfassaden. Oft nur irgendwie ein Tisch, Mikrofon drüber, kleines Mischpult. Wie ist das in Rabat?
Ganz genau so. Dunja, du kannst es mal beschreiben. Für dich ist das alles noch neuer. Du guckst da frischer drauf.
Ja, ich würde sagen, so wie du es beschrieben hast. Also wir sitzen hier beide in einem Räumchen. Hinter uns ist ein Bücherregal mit ganz vielen schlauen und interessanten Büchern über unser Berichterstattungsgebiet Nordwestafrika. Und vor uns haben wir jetzt vorhin ein zweites Mikrofon hier dran gebastelt. Und vor uns ist ein ganz einfacher PC und unser kleines Mischpult.
Und damit berichtet ihr über unfassbar viele Länder. Es ist ein unfassbar großes Sendegebiet. Wie viele Länder sind es? 25?
23.
23. Da sind Länder dabei, ich glaube, da wissen viele Deutsche überhaupt nicht, wo die sind. Guinea, Benin, Burkina Faso. Wie bekommt ihr mit, was in diesen Ländern passiert? Man kann ja nicht immer überall vor Ort sein.
Man kann definitiv nicht immer überall vor Ort sein. Und natürlich sind diese Länder auch aus europäischem oder aus deutschem Blickwinkel nicht alle immer im gleichen Moment gleichrangig wichtig, überhaupt nicht. Sondern es hat auch so ein bisschen politische Konjunkturen natürlich, was da gerade passiert. Oder es gibt irgendwelche besonderen Ereignisse. Und wir haben in etlichen dieser Länder, haben wir lokale Journalisten, also beispielsweise in Mali einen Kollegen, der dort für malische Medien arbeitet, der aber eben auch mit uns zusammenarbeitet. In Nigeria ist das ganz genauso. In Niger haben wir jemanden. Wir haben in Algerien jemanden. Das sind die Kollegen, mit denen wir regelmäßig in Kontakt sind und mit denen wir uns über Themen unterhalten. Wir haben natürlich zur Verfügung Nachrichtenagenturen und natürlich hat sich auch für uns mit den sozialen Medien, überhaupt mit Internetnutzung, haben sich die Informationszugänge nochmal ganz erheblich verbessert, eindeutig. Da hat man oft eher die Qual der Wahl, als dass man Mangel an Informationen hätte. Aber grundsätzlich gilt natürlich, ich habe als Korrespondent versucht, so viele Länder wie möglich selber zu bereisen, um einfach ein Gefühl dafür zu haben. Wie ist das da? Wie sieht das da aus? Was für Unterhaltungen kann ich da mit Menschen führen? Wie denken die über Europa beispielsweise? Im besten Fall, wie denken die über Deutschland? Und was können die mir über ihre jeweiligen Länder erzählen? So versuchen wir uns quasi ein Mosaik aus Informationen zusammenzubringen und müssen natürlich immer gegenchecken, dass das, was wir von diesen Mitarbeitern, von diesen lokalen Mitarbeitern erfahren, dass das auch wirklich verlässlich ist und dass das in Ordnung ist.
Das heißt, die muss man schon überprüfen, auch die Informationen?
Unbedingt. Also das muss man grundsätzlich immer erstmal auf Plausibilität überprüfen und natürlich muss man die Kollegen auch immer wieder fragen, woher hast du diese Informationen, mit wem hast du gesprochen, kannst du mir eventuell irgendwas Schriftliches schicken, kannst du Interviews für mich machen. Ich schicke teilweise den Kollegen dann einen Fragenkatalog mit all den Fragen, die ich habe und kriege dann ein Audio-File zurück und kann dann auch überprüfen, so wie führt denn der Kollege die Interviews und ist denn das tatsächlich da gesagt worden, was er mir erzählt hat.
Du hast schon gesagt, du warst viel auf Reisen. Das hat deine Berichterstattung ja auch ausgemacht und geprägt. Lass uns über deine Reisen reden. Zum Beispiel warst du am Tschadsee.
Warum war ich am Tschadsee? Da kommt man nicht so ohne weiteres drauf. Im Prinzip aus zwei Gründen. Das eine war, der Tschadsee, da knubbelt sich so ein bisschen alles, was mit dem Boko Haram-Terrorismus zusammenhängt. Boko Haram, eine Terrororganisation, die ursprünglich im Nordosten Nigerias entstanden ist, die aber in Windeseile sich auf die Nachbarländer ausgedehnt hat. Und rund um den Tschadsee herum, das ist so eine Art Dreiländereck, dort haben die Staaten überall mit Boko Haram zu tun. Dort sind überall Flüchtlingslager, in denen Flüchtlingsorganisationen versuchen, diesen Menschen zu helfen. Und rund um den Tschadsee gibt es halt Gebiete, die von Boko Haram mehr oder weniger dominiert werden. In dieses Gebiet wollte ich endlich mal, um mich mit Menschen dort zu unterhalten, um zu sehen, was kriegen denn Flüchtlinge dort überhaupt für eine Hilfe? Wie sieht das da aus? Unter welchen Bedingungen arbeiten diese Leute? Unter welchen Bedingungen leben diese Flüchtlinge? Das sind so Reisen, die für meine Wahrnehmung dessen, worüber ich berichte, einfach ganz, ganz, ganz zentral wichtig waren, um überhaupt mal vor Augen zu haben, um wirklich ein Gespür dafür zu bekommen, über was für Situationen rede ich da eigentlich.
Und was hast du gerade am Tschadsee mitgenommen an Erkenntnissen?
Ein wirklich riesiges Elend der Leute, die dort in Flüchtlingssituationen sind. Ein unglaubliches Engagement. Ich war mit Leuten von der tschadischen Caritas unterwegs, die dort versuchen, Nahrungsmittelhilfe zu leisten, Unterbringungshilfe zu leisten und die natürlich, weil sie selbst aus dem Land kommen, ganz anders mit der Bevölkerung da Kontakt aufnehmen können, auch mit Flüchtlingen Kontakt aufnehmen können. Also mich hat dieses Elend der Flüchtlinge schockiert. Mich hat die Sicherheitslage der Dorfbewohner in den Orten rund um den Tschadsee mich hat das ziemlich schockiert, weil sie einfach nicht viel Hilfe von der tschadischen Armee beispielsweise bekommen und darauf angewiesen sind, sich in irgendeiner Art und Weise selber nicht unbedingt zu verteidigen, aber sehr aufzupassen, wenn da Fremde ins Dorf kommen beispielsweise, könnte das eventuell jemand sein, der uns irgendwann Ärger macht oder der hier irgendwann anfängt rumzuballern. All diese Fragen und einfach einen Eindruck von dieser Region zu bekommen, dass da so gut wie keine einzige geteerte Straße ist, dass man dann nur auf Pisten unterwegs sind, welche Mühsal es ist, von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Das sind alles Eindrücke gewesen, die ich mitgenommen habe und die habe ich später in teilweise in anderen Ländern in ähnlicher Art und Weise wiedergefunden.
Anderes Beispiel, Niger, ein Drehkreuz für Wüstentransporte. Da geht es dann auch schon wieder um das Thema Migration.
Da geht es ums Thema Migration. Das Agadez, die Stadt im Norden von Niger, das ist nach wie vor ein Drehkreuz, was Migration anbelangt. Auch wenn das von der Anzahl her der Migranten nachgelassen hat, weil sich die Europäische Union eben da so reingehängt hat und im Prinzip die europäische Grenze quasi nach Agadez ausgeweitet hat, könnte man fast sagen. Das war für mich deshalb enorm spannend, weil ich bis dahin zwar schon einige gelesen hatte über Migrationen und auch über Schleuser, aber mich dort selbst mit Schleusern zu unterhalten, diese fast grauenhafte Nüchternheit, mit der die auf Migranten als Ware schauen, kennenzulernen, das hat mich sehr beeindruckt. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt und habe gleichzeitig natürlich Gelegenheit gehabt, mich dort mit vielen Migranten, die dort mehr oder weniger wochenweise oder monatelang teilweise gestrandet waren, mich mit denen zu unterhalten und sie zu fragen, sag mal, warum macht ihr das? Wie finanziert ihr das? Wie kriegt ihr das überhaupt hin? Findet ihr hier in Agadez Arbeit? Also wirklich vor Ort aus erster Hand Informationen zu bekommen, die man dann immer noch mal sehr sorgfältig bewerten muss, weil Schleuser erzählen viel und Migranten erzählen auch viel, weil sie beide einfach sehr klare Ziele vor Augen haben. Aber wenn man sich mit beiden unterhält und wirklich aus erster Hand unterhält, dann kriegt man halt einen Eindruck, wie dieses Geschäft da vor sich geht.
Und wenn man dich jetzt fragt, nach all dem, was du selber recherchiert hast, was kann man tun oder wo muss man ansetzen, um die Perspektive der Menschen in eurem Berichtsgebiet zu verbessern? Was würdest du dann sagen? Also wahrscheinlich könntest du ein Buch schreiben, aber wenn du es kurz versuchst, was
ich
wäre...
Ich werde definitiv kein Buch schreiben.
ich würde es lesen.
Mir sind zwei Sachen sehr, sehr hängen geblieben. Das eine ist, die reine Abschottungspolitik, wie wir sie in den letzten 4, 5, 6 Jahren seitens der Europäischen Union erlebt haben, das wird nirgendwo hinführen. Das löst das Problem einfach nicht. Das kann in Teilen eine sinnvolle Maßnahme sein, weil ja, natürlich muss man Grenzen sichern. Ja, man muss natürlich versuchen, vor Ort zu helfen. Nur mit einer reinen Blockadepolitik, wo der Schwerpunkt ist, wir verschärfen die Kontrollen, wir verschärfen die biometrische Identifizierung von Migranten. Das alleine wird das Problem nicht lösen. Also da muss die Europäische Union sich für mein Empfinden nochmal überlegen. Muss man nicht, wie das die EU ja auch schon versprochen hatte, legale Wege für Zuwanderung aufmachen? Und da tut sich einfach in den letzten Jahren in Europa gar nichts. Das Zweite, was ich gelernt habe und was bei mir auch heute noch immer wieder Wutanfälle auslöst, ist die Ignoranz teilweise der Regierungen afrikanischer Länder, was die Zukunft ihrer Jugend anbelangt. Die ist atemberaubend und die ist empörend. Ich habe sehr viel darüber gelernt, wie wenig es hilft, wenn man Länder mit Entwicklungsgeldern zuschmeißt und nicht wirklich danach schaut, ob sich denn an den Strukturen etwas ändert. Ich glaube, ein wesentlicher Teil, etwas dafür zu tun, dass Leute in afrikanischen Ländern, junge Leute vor allen Dingen, eine Perspektive haben, das muss im eigenen Land anfangen.
Dunja, wie siehst du das? Du bist eine junge Frau. Du willst mit jüngerem Blick ein bisschen auf das Land gucken, vielleicht auch so ein bisschen auf die Technik in Afrika. Welche Entwicklungen siehst du da oder wo siehst du Ansätze?
Also im Hinblick auf die Technik ist, glaube ich, manchmal eine andere Selbstverständlichkeit da. Was ich an unserem Berichtsgebiet immer so spannend finde, man hat hier im Endeffekt alles. Man hat die Dinge, über die wir gesprochen haben, das sind regionale Konflikte, Krisen, Terrorismus, auch Armut und Migration oder Flucht. Aber man hat auf der anderen Seite auch zum Beispiel Entwicklung in, wie du gesagt hast, neuen Technologien. Zum Beispiel war ich in Dakar, der Hauptstadt vom Senegal, und habe dort teilgenommen an einem, also nicht teilgenommen, sondern war dort in einem Workshop, wo jungen Frauen zwischen 16 und Mitte 20 Programmieren beigebracht wurde. Und da waren viele Frauen, die dann gesagt haben, ich habe nicht so viele oder ich sehe nicht so viele Perspektiven sozusagen in klassischen Jobs, die es in meinem Land gibt oder die ich vielleicht wahrnehmen könnte oder wo es vielleicht nicht genug Jobs gibt. Vielleicht mache ich mich selbstständig und vielleicht mache ich mich auch selbstständig genau mit, zum Beispiel waren da junge Frauen, die Apps entwickelt haben, die zum Beispiel den Wohnungsmarkt in der Car scannen. Also das kann schon eine Möglichkeit sein, natürlich neue Jobs zu schaffen oder auch für junge Leute, die sagen, ich will mich vielleicht selbstständig machen, wenn ich die Möglichkeiten habe, wenn ich auch an die finanziellen Ressourcen komme, um da zu sagen, das ist eine Möglichkeit, das kann eine Perspektive sein, die dann vielleicht auch von den Staaten stärker angegangen werden muss. Nämlich es braucht nun mal Ressourcen, dass ich zum Beispiel ein kleines Startup gründe, das mich finanziell auch über Wasser hält.
Mhm. Zurück zu dir, Jens. Du kommst jetzt zurück zum Hessischen Rundfunk nach Frankfurt. Das ist ein ziemlich anderer Arbeitsalltag, als du ihn wahrscheinlich in Rabatt haben wirst oder gehabt hast. Jedenfalls wird es wahrscheinlich viel weniger aufregend sein. Wie gehst du mit so einem Schritt um?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das weniger aufregend ist. Es ist vielleicht, es ist ganz sicher weniger exotisch. Das ist überhaupt keine Frage. Für mich ist das jetzt ein sehr spannender Schritt, einfach deshalb, weil ich bin jetzt gut 4 Jahre nicht mehr wirklich in Deutschland gewesen. Ich war natürlich kurz auf Kurzbesuchen da. Das heißt, ich werde auch erst wieder Deutschland lernen müssen. Und mein Gefühl ist, dass sich seit 2015 in Deutschland einiges verändert hat, was ich natürlich irgendwie über Medien wahrgenommen habe. Aber wenn man nicht selbst darin lebt, wenn man nicht merkt, welche konkreten Auswirkungen das in der Gesellschaft hat, dann muss man auch im eigenen Heimatland erstmal wieder richtig ankommen und landen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe mich jetzt 4 Jahre lang hier in dieser Region umgetan. Das war mörderspannend. Ich habe wirklich so viel dazu gelernt. Ich habe sehr viel dazu gelernt, warum unser europäisches Bild auf Terrorismus teilweise ganz erhebliche Löcher hat. Ich habe sehr viel darüber gelernt, dass man afrikanische Staaten auf gar keinen Fall einfach immer nur mit diesem etwas mitleidigen, teilweise etwas überheblichen Auge anschauen sollte. Ach, wir müssen da irgendwie den armen Menschen helfen. Nee, da geht es um handfeste und knallharte Interessen. Davon habe ich sehr viel gesehen. Und es gab auch Punkte, wo ich dann einfach das Gefühl hatte, so, ich hätte jetzt meine Ration an Elend für die nächsten 3 Wochen eigentlich mal übererfüllt. Insofern, ich gehe mit einem irrsinnigen Gepäck von Lernerfolgen, Sachen, die ich dazugelernt habe. Ich gehe aber auch mit dem Gefühl, irgendwann sollte man dann auch mal Schluss machen, weil man sieht dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und das ist nicht gut für Korrespondentenarbeit. Und ich freue mich sehr auf die Arbeit in Frankfurt, denn ich werde auch da die Gelegenheit haben, weiter zu recherchieren, weiter an konkreten Themen zu arbeiten. Das ist das, was für mich den Beruf des Journalismus ausmacht und deswegen freue ich mich sehr auf die Arbeit in der Story-Redaktion.
Genau, du kommst in die hr-Info-Story-Redaktion. Dort werden interessante Themen oder Themenkomplexe recherchiert und da freuen sich auch schon ganz viele auf deine Ankunft. Vielen Dank, Jens Borchers, bisheriger Korrespondent im ARD-Studio Rabatt für Nordwestafrika. Ja, und die Neue dort, wir haben sich schon gehört, Dunja, das ist Dunja Sadaki. Zuletzt in der hr-Info-Politik-Redaktion. Man kennt dich von vielen politischen Beiträgen aus dem Studio Wiesbaden, aber auch über andere Themen. Und jetzt also Nordwestafrika. Wie geht's dir damit?
Es geht mir damit sehr gut. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist ja nicht so ganz Neuland. Ich bin seit 2016 Vertreterin hier für das ARD-Studio Nordwestafrika. Also wenn Jens zum Beispiel auf Recherchereise ist oder wenn er mal im wohlverdienten Urlaub ist. Aber da hat man nicht immer so Zeit, weil man vielleicht nur ein paar Wochen da ist, sich wirklich in die Themen so tief einzugraben oder auch wirklich zu sagen, man hat so viel Zeit und kann viele, viele Recherchereisen planen. Und das ist sozusagen das, worauf ich mich freue, zu reisen, tiefer sozusagen den Kopf in den afrikanischen Sand zu stecken, aber ganz positiv, um mehr kennenzulernen, mehr zu erleben und sich vor allen Dingen ganz viel mit Leuten zu unterhalten.
Dein Name hat das so ein bisschen verraten. Du hast tatsächlich zur Hälfte marokkanische Wurzeln. Du hast sogar Familie in Marokko. Was sagen die dazu, dass du jetzt Korrespondentin in diesem Land geworden bist?
Ja, die freuen sich für mich und sind natürlich auch neugierig, was denn so eine Deutsche, denn so werde ich auch hier gesehen, mit marokkanischen Wurzeln, denn so über ihr Heimatland und auch so über die Region hier zu erzählen hat oder vor allen Dingen auch, was sie zu berichten hat oder auch, was sie für Fragen überhaupt stellt.
Mit was für einem Blick wirst du auf dein Berichtsgebiet schauen? Du bist eine junge europäische Frau, die kommt jetzt in einen Teil der Welt, in dem noch sehr traditionelle Rollenbilder gelebt werden. Wie siehst du das?
Ja, ich komme als europäische Frau hierher, die in Deutschland, Frankfurt groß geworden ist, aber Familie hier in Marokko hat, einen marokkanischen Vater. Und das macht auf jeden Fall was mit meiner Sichtweise. Einfach weil, mal ein Beispiel, ich weiß, im Bekanntenkreis gibt es Cousins und Cousinen, die hier in Marokko arbeiten, bei marokkanischen Firmen, die nur Monatsverträge ausstellen. Das heißt, man weiß nur einen Monat lang, dass man Geld verdient und am Ende des Monats bankt und hofft man darauf, dass der weitergeht, der Vertrag. Wieder nur um einen Monat. Was macht das, wenn ich jetzt mir eine Wohnung mieten möchte? Kriege ich die? Wird der Vermieter oder die Vermieterin mir die geben? Also ich kenne sozusagen aus der Familie die Ängste und die Sorgen oder die alltäglichen Probleme oft, die es einfach in der marokkanischen Jugend, sage ich jetzt mal im Allgemeinen, gibt, weil das einfach ein Stück näher ist. Aber ich bin natürlich nicht, ich komme mit dem Blick von außen und nehme natürlich auch wahr, was für Träume und was für Wünsche es gibt in Richtung Europa, was man für Vorstellungen hier hat und wie die Vorstellungen dann auch sind, wenn zum Beispiel Familienmitglieder nach Europa kommen und welche Vorstellungen dann mit der Realität sozusagen zusammenkommen. Also das ist zum einen. Das andere Thema ist natürlich das Thema Frau. Das hast du richtig gesagt. Gerade hier in Marokko, der öffentliche Raum ist sehr, sehr männlich dominiert. Es gibt ein paar Regeln, die etwas anders sind. Es gibt ein paar Verhaltensregeln, die anders sind für mich. Ich verhalte mich anders, ich habe einen anderen Blick. Und man ist sich hier sehr, sehr bewusst, aber in der ganzen Region, dass man Frau ist. Also wenn ich in Frankfurt bin oder in Wiesbaden oder sonst wo auf der Straße, bin ich mir nicht immer bewusst, dass ich Frau bin. Und das ändert sich hier auf jeden Fall im Berichterstattungsgebiet. Einfach dadurch, dass Frauen hier eine andere Rolle einnehmen und auch in ganz vielen Staaten nicht die gleichen Rechte haben.
Du hast dir ja vorgenommen, ein modernes Bild von Afrika zu zeichnen. An vielen Stellen ist Afrika ja auch gar nicht so rückständig, wie man das bei uns sich oft vorstellt. Ich glaube, bezahlen mit dem Handy ist in vielen Regionen viel verbreiteter als bei uns. Geht bei uns erst seit kurzem. Was hast du da vor?
Also ich habe vor allen Dingen vor, dieses Bild Afrika zu brechen. Es gibt überhaupt nicht das Afrika. Es gibt alles und nichts und Dinge sind ähnlich und andere wiederum gar nicht. Also und vor allen Dingen, wir kennen natürlich Geschichten aus unserem Berichtsgebiet zum Thema Migration, zum Thema Flucht, zum Thema Terrorismus. Die prägen doch sehr dominant, weil es natürlich auch Dinge sind, die viele Menschen in der Region prägen, unsere Berichterstattung. Aber natürlich gibt es für viele Menschen auch einfach einen Alltag. Oder es gibt Dinge, die einen überraschen. Ein Beispiel. Ich war zwei Jahre lang Junior-Korrespondentin im Studio Wiesbaden und bin immer mit der S-Bahn gependelt von Frankfurt nach Wiesbaden. Und an einer bestimmten Strecke habe ich immer überhaupt kein Netz gehabt. Ich konnte nicht telefonieren, ich konnte keine WhatsApp schreiben, gar nichts. Und dann war ich im Norden Ghanas gewesen, mitten im Nirgendwo auf einer Kakaoplantage. Und da kam mir der Kakaobauer entgegen mit seinem iPad und ich habe ihn verwundert angeguckt und gesagt, hat man hier Empfang? Kann ich hier WhatsApp? Und er so, ja klar, selbstverständlich. Also das sind manchmal
verrückt,
so Sachen,
ne?
Einfach Sachen, die einem begegnen, wo man seinen europäischen Blick ja doch etwas gerade rücken muss, weil es einfach hier Dinge gibt, die einen überraschen. Wenn man denkt, wir sind jetzt 3 Stunden auf diese Kakaoplantage gefahren und hatten keine richtigen Straßen, aber WhatsAppen zu meiner Mutter zum Beispiel, das funktioniert wunderbar. Das sind so Gegensätze, die ich gerne einfach auch aufzeigen will, um zu sagen, das ist auch afrikanischer Alltag. Und nicht nur Krieg, Krisen und Konflikte, sondern wir haben hier, wie in anderen Teilen der Welt auch, einfach vieles an Kultur, Musik, aber eben auch an politischen Veränderungen, die ganz spannend sind. Und wenn wir uns das Thema junges Afrika angucken, was junge Menschen hier machen, was sich hier verändert, oder wenn wir uns Demonstrationen in der Region angucken, wer da vor allen Dingen auch immer dabei sind, dann sind das junge Leute und auch nicht zuletzt junge Frauen, die man da auf der Straße sieht. Und das finde ich so spannende Themen, also das Thema Frau mehr in den Vordergrund rücken, das Thema digitale Wirtschaft und das Thema junge Leute.
Du planst dein interessantes Projekt mit der Korrespondentin aus Los Angeles, Katharina Wilhelm, zusammen. Kannst du da schon was verraten, worum es da gehen wird?
Ja, wir werden uns genau mit dem Thema beschäftigen, und zwar mit dem Thema neue Technologien, digitale Wirtschaft. Wir wollen gucken, sie hat ja bei sich das Silicon Valley, wo Facebook, Google und Co. sich rumtummeln und wo einfach ganz klar das Smartphone oder auch das Internet eine große Rolle für junge Leute spielt. Aber das passiert eben auch in meinem Berichtsgebiet. Und eben auch ich habe ein Silicon Valley, das liegt dann vielleicht in Ghana oder das fliegt vielleicht in Nigeria. Und es gibt viele Jugendliche, die den Alltag mit Leuten in L.A. oder rund um Silicon Valley teilen. Und wir wollen uns angucken, wo gibt es da Gemeinsamkeiten, wo gibt es da Unterschiede und was macht eigentlich dieses Thema digitale Entwicklung mit den beiden jungen Communities, sowohl in Amerika als auch bei mir im Berichtsgebiet.
Das klingt spannend. Das ist was fürs Jahr 2020, glaube ich.
Genau, richtig. Sommer 2020. Also darauf kann man sich freuen. Und auf jeden Fall wollen wir auch über die neuen Medien, Instagram zum Beispiel, berichten und das Thema sozusagen auch da verbreiten.
Ein großes Thema, mit dem du zu tun haben wirst, das ist der Klimawandel. Du hast dich auch jetzt schon damit beschäftigt, wie der sich in deinem Berichtsgebiet auswirken wird. Kannst du da ein paar Schlaglichter werfen?
Also ich glaube, man muss wegkommen von diesem, wie es sich ausrichten wird. Denn der Klimawandel ist und ist jetzt auch schon seit einiger Zeit einfach ein Thema in meinem Berichtsgebiet. Schon für Leute jetzt, schon für den Alltag. Ein Beispiel mal, das ich immer ganz gerne bringe, ist zum Beispiel das Land Nigeria. Da haben wir im Norden des Landes eine extreme Trockenheit. Jens hat schon darüber gesprochen, das Tschadseebecken und Co., was da weiter austrocknet. Man hat zu kämpfen mit Dürre, man hat zu kämpfen mit stärkeren Wetterlagen. Und im Süden des Landes hat man genau das Gegenteil. Da kämpft man nämlich sozusagen mehr und mehr gegen das Wasser, nämlich der Meeresspiegel, weil der Meeresspiegel steigt. Da kann man sich zum Beispiel auch wieder so ein kleines Beispiel rausgucken. Es gibt in der Stadt Lagos ein Slum, ein Viertel, wo mehrere hunderttausend Menschen auf dem Wasser wohnen, auf sozusagen Pfahlbauten. Und die haben natürlich eindeutig ein Problem, wenn es stärkere Wetterlagen gibt, wenn der Meeresspiegel steigt. Was macht man dann? Also das sind so Themen, mit denen sich Menschen in meinem Berichtsgebiet schon heute auseinandersetzen müssen, unter denen sie heute schon leiden. Das heißt, der Klimawandel, das ist nicht ein Thema von morgen, sondern das ist einfach schon ein Thema von heute und von den letzten Jahren.
Der Klimawandel ist schon da.
Genau.
Das sind viele Themen und noch mehr werden wir von dir hören. Vielen Dank euch beiden, Jens Borchers, bisheriger Korrespondent im Studio Nordwestafrika, und Dunja Sadaki, der neuen Studioleiterin dort. Alles Gute für die Aufgabe. Wir werden dich hören, und dir, lieber Jens, gute Heimreise und gute Rückkehr nach Hessen und einen guten Start im heimischen Funkhaus.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das war HR Info Politik Spezial, eine Sendung über den Korrespondentenwechsel im ARD-Studio Nordwestafrika in Rabat. Diese Sendung gibt es als Podcast auf hrinforadio.de, im Channel Politik und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Andreas Rippel.